Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Heute geht es um eine der streitbarsten Personen dieses Jahrhunderts.
Im jahrelangen Rechtsstreit um die Auslieferung von WikiLeaks-Gründer Assange ist eine Entscheidung gefallen.
Um einen Mann, der die Welt über mögliche Kriegsverbrechen im Irak- und Afghanistan-Krieg aufgeklärt hat.
Großbritannien genehmigte seine Auslieferung an die USA.
Ich bin Bettina Schmieding aus der Medienredaktion des Deutschlandfunks und dies ist nach Redaktionsschluss, der Medienpodcast, in dem wir mit Hörerinnen und Hörern über ihre Kritik an den Medien sprechen wollen. Und zu einem Thema haben wir in der letzten Zeit so viele Zuschriften bekommen wie selten. Das ist der Fall Julian Assange. Über ihn wird ja in den letzten Wochen öfter in den Medien berichtet, das muss man sagen. Es geht da aber meistens um das Auslieferungsverfahren. Und das scheint den Hörerinnen und Hörern nicht zu reichen. Und wir wollten von Ihnen wissen, wie Sie die Berichterstattung über diesen Fall eigentlich finden. Und es kamen so viele Mails und die meisten mit demselben Tenor. Eine davon hat uns Siegfried Brunstermann geschrieben.
Mein Name ist Siegfried Brunstermann, 62, Netzwerktechniker. Und Mitglied der Aktionsgemeinschaft Hamburg vor Assange. Und wir machen regelmäßig Mahnwachen, das heißt, und auch Demonstrationen zu bestimmten Anlässen. Das heißt, das Thema Julian Assange ist mir bekannt, liegt mir am Herzen.
Ihn haben wir in diese Runde eingeladen. Wie finden Sie die Berichterstattung über Julian Assange, Herr Brunstermann?
Ja, zum einen ist es relativ gering oder auf Seite 4, 5 teilweise. Und was ich speziell vermisse, sind die Hintergründe. Das heißt, es wird berichtet jetzt aktuell eben halt, dass da das britische Außenministerium die Auslieferung unterzeichnet hat. Aber was die Hintergründe ist, was das bedeutet, wie es dazu kam, da finde ich nichts. Außer auf irgendwelchen Verschwörungsseiten, aber das ist ein anderes Thema.
Mhm. Wenn Sie was lesen können, wo können Sie was lesen?
Ja, ich bin so ein bisschen seit Relotius, habe ich mich da so ein bisschen rausgezogen. Ich habe früher auch Taz-Abonnement, Spiegel und ein paar andere Sachen.
Die also sind Sie haben sich beim Spiegel rausgezogen seit Relotius oder wo haben Sie sich rausgezogen?
Allgemein. Also ich habe sämtliche, leider auch das Taz-Abo gekündigt. Also Relotius hat mir einfach klar gemacht, wie Medien wirklich funktionieren können. Und das heißt, ich bin dann ganz starker Zweifler geworden und ich habe zu vielen Bereichen gar keine richtige eigene Meinung mehr, weil ich nicht weiß, wie weit kann ich dem vertrauen und ich kann nicht alles selbst recherchieren, komme auch nicht wirklich an die Endquellen ran, von daher bin ich da sehr, sehr, sehr vorsichtig. Und zum Fall Julian Assange, das, was ich sehe, da vermisse ich eben halt die Hintergründe, die ich für ganz doll wichtig halte.
Was bedeutet Julian Assange für Sie?
Ähnlich wie Dreyfus in Frankreich oder auch schon Günter Wallraff in den 80ern, ist das eine Aufdeckung von Tatsachen, die allgemein geheim gehalten werden sollen. Und im Fall von Julian Assange eben halt Kriegsverbrechen, die dann auch noch dazu führen, dass nicht die Kriegsverbrecher angeklagt werden, sondern der Überbringer, sprich Julian Assange. Und das ist widerspricht meinem Gerechtigkeitsgefühl in jeder Weise.
Sie haben mir geschrieben, dass Julian Assange eigentlich im Eigeninteresse der Medien liegen müsste. Wie meinen Sie das?
Ich sehe eine wichtige Funktion der Inhaftierung von Julian Assange in dem Exempel. Das heißt, für alle anderen Journalisten, die ein bisschen kritisch sich äußern wollen, kommt ganz schnell entweder die Schere im Kopf. Ich habe gehört, manchmal auch die vom Chefredakteur, der dann sagt, nee, das können wir nicht schreiben, das gibt Ärger. Also ich sehe einfach, dass ein Überbringer unangenehmer für die Regierung oder für die Herrschenden unangenehmer Nachrichten, dass er Probleme bekommt, in welcher Weise auch immer. Landet lange nicht jeder im Knast, hoffe ich. Dass das bei den Redakteuren schon so eine Schere im Kopf erzeugt, na, da schreibe ich lieber nicht drüber, das ist mir zu heiß, das könnte Gegenwind geben. Und ich denke, genau dieser Effekt ist erwünscht mit der jahrelangen Inhaftierung von Julian Assange mit dem ganzen Verfahren. Und das ist ein Exempel, da wird ein Exempel statuiert für andere Journalisten, die dann nicht mehr ganz so mutig sind.
für all die, die nicht mehr alles so ganz parat haben. Ich habe gestern am Schreibtisch gesessen und habe mir überlegt, wie man denn diesen Fall eigentlich in wenige Sätze packen kann. Das ist fast nicht möglich, gestehe ich gleich, bevor ich es jetzt mal trotzdem versuche. Es sind eigentlich seit der ersten Veröffentlichung von WikiLeaks inzwischen 12 Jahre vergangen. Und mit dieser Veröffentlichung ist der Name Julian Assange natürlich ganz eng verbunden. Es ist sehr viel passiert seitdem. Der Gründer von WikiLeaks, Julian Assange, hat 2010 gemeinsam mit anderen Medien Militärprotokolle der USA veröffentlicht. Darin ging es um Kriegsverbrechen der USA in Afghanistan und dem Irak. Und etwas später veröffentlichte WikiLeaks auch noch diplomatische Depeschen mit internationalen Vorgängen, also aus dem diplomatischen Bereich. Die Anklage in den USA gegen Julian Assange erging interessanterweise erst deutlich später. Zwischendurch gab es dann auch noch, wir haben es wahrscheinlich alle noch in Erinnerung, einen schwedischen Haftbefehl gegen ihn wegen Sexualdelikten und seine Flucht in die Botschaft Ecuadors in London. Und seit 3 Jahren sitzt er jetzt im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. Zuletzt wurde entschieden, und das war jetzt der aktuelle Berichterstattungsgegenstand in den letzten Wochen, ihn in die USA auszuliefern. Und dagegen hat er Widerspruch eingelegt. Das geht jetzt momentan durch die Instanzen. Das Ende ist noch nicht in Sicht. Es könnte bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen. Diesen Podcast, das sei noch kurz erwähnt, den zeichnen wir am 15. Juli auf. Nur für den Fall, dass sich da in den nächsten Tagen vielleicht doch noch etwas tun sollte. Und ich muss gestehen, ich stimme Herrn Brunstermann, wir haben vor dieser Aufzeichnung miteinander telefoniert, in einem Punkt wirklich zu. Um das, was WikiLeaks vor 12 Jahren enthüllt hat, nämlich die schweren Kriegsverbrechen der USA, darum geht es gefühlt schon länger nicht mehr. Julian Assange ist sowas wie ein Mensch der Zeitgeschichte geworden und irgendwie fühlt sich das auch ein bisschen abgekoppelt von seinen Enthüllungen an. Und diesen Fall verfolgt hat auch über viele Jahre Bascha Mika.
Bascha Mika, ich bin Journalistin und Publizistin, war lange Chefredakteurin der Taz, dann Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, habe zwischendurch auch ein paar Bücher geschrieben und habe mich eigentlich, seitdem ich in den Medien arbeite, immer auch für Fragen für unsere Arbeitsbedingungen interessiert.
Und zuletzt hat sie einen Artikel über, Sie ahnen es alle, Julian Assange geschrieben. Also ich glaube, Frau Mika hat sich nichts vorzuwerfen, lieber Herr Brunstermann. Nur bin ich mir nicht ganz so sicher, ob sie den Vorwurf von Ihnen teilt, dass wir zu wenig oder falsch über Assange berichten. Tun wir das? Berichten wir zu wenig, Frau Mika?
Ja, zu wenig auf jeden Fall. Falsch bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht, und an dem Punkt, Herr Brunstermann, gebe ich Ihnen völlig recht, vielleicht gucken wir nicht ausführlich hin und selektieren zu stark. Also das, was Sie eben angesprochen haben, Frau Schmieder, das, dass wir sozusagen auf die Hintergründe, was ist eigentlich der Anlass der Veröffentlichung damals mit den Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan, dass das gar nicht mehr aufgeblättert wird. Vielleicht auch, weil wir, und das ist einer unserer professionellen blinden Flecken, davon ausgehen, eigentlich müssten das alle Leute wissen. Also wenn man den Begriff Collateral Murder hört, das Video, das eben diese Kriegsverbrechen dokumentiert, wo auf Zivilisten geschossen wird, auf Kinder, unter anderem auch auf Journalisten, und die getötet werden aus einem Hubschrauber der US-Armee heraus.
Bushmaster 7, Roger. This is Bushmaster 7, Roger, engage.
1-8, engage. Clear.
Come on.
Clear. Clear.
Orange.
Dass das sozusagen so ein Schlüsselwort ist und das bei Hörern, Hörerinnen, FernsehzuschauerInnen, aber eben auch bei den Lesern und Leserinnen von uns Zeitungsleuten, dass dann alle wissen, was Sache ist.
Ist das so? Und meinen Sie, das könnte jeder dann?
Das ist natürlich nicht so. Mhm. Und das, nein, das nehme ich als Kritik völlig an. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Und wir müssten uns da, glaube ich, wirklich mehr um die Hintergründe kümmern. Aber der andere Punkt ist, und da gebe ich Herrn Brunstermann eben auch recht, wir berichten zu wenig darüber. Also es gibt natürlich eine ganze Reihe Probleme im Zusammenhang mit diesem Fall. Zum Beispiel, dass es juristisch so kompliziert ist, dass es sich über so lange Zeit hinzieht. Und wir wollen ja auch darüber reden, was sind das eigentlich für Mechanismen, die uns Medien dazu bringen, dass wir das tun, was wir tun, und in diesem Fall zu wenig. Und das liegt zum Beispiel unter anderem daran, dass, wenn sich eine Sache so lange hinzieht, unsere Aufmerksamkeit einfach nachlässt. Mhm. Und das ist falsch.
Fragen wir nach den Mechanismen. Fragen wir mal Dennis Yücel.
Ich bin Dennis Yücel, ich bin Journalist. Ich habe auch eine Zeit lang mit Bascha zusammen für die Taz gearbeitet. Seit 7 Jahren bin ich inzwischen Autor der Welt, war für die Welt in der Türkei tätig, wo es gewisse Komplikationen gab. Ich bin wieder in Berlin, arbeite weiterhin als Journalist und bin nebenher quasi ehrenamtlich Sprecher des Präsidententums, haben wir abgeschafft, Sprecher des neuen PEN Berlin, und war vorher durch eine merkwürdige Fügung des Schicksals, war ich kurzzeitig Präsident des deutschen PEN-Zentrums mit Sitz in Darmstadt. Das hat sich aber inzwischen auch erledigt.
Herr Yücel, hat Herr Brunstermann recht, wenn er sagt, die Medien haben Assange vergessen? Und wenn das so ist, welchem Mechanismus unterliegt das dann?
Ich versuche mal ruhig zu antworten auf eine ganze Ansammlung von, mit Verlaub, Unsinn. Also nicht Unsinn, was den Fall Assange anbetrifft, Stichwort Exempel statuieren, das sehe ich ganz ähnlich, aber was Sie, Herr Brunstermann, eben aufgezählt haben, und ich würde das gerne einmal so Punkt für Punkt durchgehen. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, lesen Sie nicht mehr konventionelle oder traditionelle Medien seit Relotius, kritisieren aber, dass die Medien zu wenig, zu falsch, zu mangelhaft, wie auch immer, über Julian Assange berichten, dieselben Medien, die sie wegen Relotius nicht mehr lesen. Wenn ich da finde ich schon mal, das klingt ein bisschen widersprüchlich. Auch Assange und WikiLeaks wurden, die ersten Veröffentlichungen waren übrigens nicht 2010, das war die große, die erste war bereits 2007, aber die große Geschichte mit den Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan. WikiLeaks hat das zwar veröffentlicht, aber ohne die Zusammenarbeit damals mit dem Spiegel, mit dem Guardian, mit El País, wenn ich mich richtig erinnere, die New York Times. Wer war noch dabei?
Der Spiegel?
Der Spiegel aus Frankreich, glaube ich, noch eine
Le Monde,
Le Monde, genau. Mhm. So. Wenn die quasi mit wichtigen Zeitungen und Medien der Weltpresse, wenn WikiLeaks nicht mit denen zusammengearbeitet hätte, dann wüssten wir sehr wahrscheinlich heute, also das wäre irgendeine dubiose Meldung gewesen, die man so schnell auch wieder vergessen hätte. Also auch da hat diese Rede von die Medien sind überholt und wir brauchen die nicht und im Internet gibt's auch alles. Ich glaube gerade auch WikiLeaks ist ein gutes Beispiel dafür, dass die konventionellen Medien nicht mehr dieses so eine Form von Monopol haben, was sie früher mal hatten, aber dass sie obsolet geworden sind, genau das zeigt WikiLeaks ja nicht. Und deswegen finde ich aus den Veröffentlichungen von WikiLeaks darauf zu schließen, dass die konventionellen Medien oder traditionellen Medien nicht vertrauenswürdig sind und das unterdrücken würden, das ist schlicht falsch. Und ihre Vermutung darüber, warum in den deutschen Medien dann, über die haben wir gesprochen, warum in den deutschen Medien nicht in ihrem Sinne über Assange kommentiert wird, das ist wirklich so unsinnig. Genauso könnten Sie sagen, das ist, was weiß ich, das ist die zionistische Weltverschwörung, die das verhindert, oder das sind grüne Menschen vom Mars, die da die Chefredaktion anrufen.
Dennis,
entschuldige, Bascha, aber das ist verschwörungstheoretischer Unsinn, der auch schwer zu widerlegen ist. Ich kann nur sagen, naja, was hat in der Zeitung, in der ich, für die ich arbeite, was hat die zuletzt darüber geschrieben? Kommentiert. Die Zeitung hat zum Beispiel kommentiert, dass der Westen seine Glaubwürdigkeit verspielt. Das ist Journalismus kann versprechen. Ja, das habe ich kommentiert zum Beispiel. Und das ist wirklich, und natürlich gibt es, ich habe mir das auch nochmal angeschaut vor der Sendung, es gibt natürlich auch, gerade was Assange anbetrifft, auch immer wieder auch ein paar, sagen wir mal, kritische, und ich glaube, es gibt auch eine gewisse Form von Kritik an Assange und seiner Arbeit, die nicht unberechtigt ist, aber ich glaube, gerade in den letzten Jahren, je länger sich der Fall hinzieht, je länger Assange in Unfreiheit gelassen ist, umso mehr. Und natürlich auch die Missbrauchsvorwürfe, die jetzt auch gerichtlich aus der Welt geschafft sind. Ich glaube, das war ein wichtiger Punkt. Der Bericht von Nils Melzer, dem Folterberichterstatter der UN, war ein wichtiger Punkt. Ich habe nicht den Eindruck, dass heute, und ich glaube, das könnte man auch gar nicht belegen, dass die deutschen Medien irgendwie gegen Assange kommentieren würden.
Nein.
Und eine Vermutung, ich glaube, also wirklich mit Verlaub, Volkswagen und Siemens ist das herzlich egal, was die Welt, die FAZ oder die Taz oder sonst wer über Assange kommentiert. Das ist wirklich Unsinn.
Ja, das war jetzt ein bisschen sehr weit ausgeholt. Also ich verfolge nach wie vor die Medien. nur nicht mehr so intensiv und weil ich eben halt sehr, sehr viel recherchiere. Da geht sehr viel Zeit drauf und auch Energie. Und das heißt, ich tauche dann nicht mehr so tief in die Medien ein, sondern eher in die Berichte. Und wenn ich mir die Alternative angucke, sprich Telegram und den ganzen, also da ein Hoch auf die deutsche Presse gegenüber Telegram und den ganzen Verschwörungstheorien, die es da so im Internet gibt, ist die deutsche Presse wirklich hervorragend.
Ja, aber trotzdem glauben Sie im Fall Assange nicht so.
Es gibt auf beiden Seiten Fehlinformationen, die bei Telegram und Konsorten viel leichter zu offenbaren sind. Bei den Medien ist es bedeutend mehr Arbeit mit der Recherche. Mhm. Und
dann sagen Sie uns doch mal, was Sie ganz konkret vermissen. Vielleicht kommen wir so etwas besser darauf, Sie zu verstehen, was Ihnen fehlt. Was vermissen Sie konkret an Berichten über Assange?
Genau, ich sehe die Meldung als solche, die werden berichtet. Wenn auch auf Seite 4, 5 und folgende. Was ich vermisse, sind die Hintergründe. Dass die Menschen zwar sehen, Auslieferung ist genehmigt oder ist unterschrieben, dass das aber bedeutet, dass Julian jetzt in Gefahr ist, 175 Jahre Gefängnis in den USA zu erleben. Das kriege ich als Beispiel nirgendwo mit. Das habe ich nirgendwo gesehen, weder in der Taz noch im Spiegel, Frankfurter Allgemeine. Mhm. Also das habe ich nirgendwo gefunden.
Die 175 Entschuldigen Jahre, Sie, aber ich finde, auf der Grundlage können wir nicht. Nee, das ist echt enervierend. Nur weil Sie es nicht gesehen haben, heißt noch lange nicht. Dann können Sie einmal kurz googeln, bevor Sie das sagen. Wirklich, Assange drohen 175 Jahre Haft. FAZ, das ist jetzt einmal in 20 Sekunden gegoogelt. Nicht mal. In den USA drohen 125 Jahre Haft. Assange legt Berufung gegen Auslieferung ein. NTV. Herr Yücel, Julian Assange bald 175 Jahre in Haft. Die Zeit. Es gibt wahrscheinlich jede Wette. Es gibt keine einzige Zeitung in Deutschland, die das nicht berichtet hat. Wenn Sie das nicht gesehen haben, naja, dann haben Sie das halt nicht gesehen. Aber nur etwas, weil Sie etwas nicht sehen, heißt das noch lange nicht, dass das nicht auch berichtet wurde. Yücel, und ich finde auf der Grundlage...
Ich würde gerne einmal noch ganz kurz...
Ich bin auch nicht... Bascha ist als langjährige Chefredakteurin ist gewohnt, aufgeregte Leserin zu beruhigen. Ich war zum Glück nie irgendwo Chefredakteur. Ich muss das nicht und ich kann das, wie Sie merken, auch nicht besonders gut.
Das ist richtig. Also, aber ich würde vielleicht ganz kurz einmal kurz, wenn ich das kurz darf, Frau Mika, ganz kurz die Konstellation nochmal erklären. Das ist ein Podcast rings um unsere Hörerinnen und Hörer. Und wie Sie gerade richtig sagen, Herr Yücel, wir bekommen als Journalisten ja alle im Moment viele Misstrauensvoten auf den Tisch gelegt jeden Tag. Und dieses Format hat das Ziel, zu erklären, wie wir arbeiten. Und das Format hat das Ziel, auch zu widerlegen, wenn falsche Meinungen in der Welt sind. Aber es soll es eigentlich immer im guten Gespräch miteinander tun. Und Siegfried Brünstermann ist ein nicht medienerfahrener Medienrezipient. Wir drei, also Frau Mika und Sie und ich, wir sind Journalisten. Wir wissen, in welchem Handwerk wir uns hier befinden. Und ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir das versuchen, in einem respektvollen Ton miteinander hinzukriegen. Ganz ehrlich.
Darf ich mal was sagen, Dennis?
Bitte.
Ich glaube nicht, dass es hier um Beruhigung von irgendjemandem geht, weder von Herrn Brunstermann noch von anderen HörerInnen, sondern dass es einfach darum geht zu schauen, was machen wir eigentlich als JournalistInnen? Und natürlich machen wir Fehler. Und Herr Brunstermann hat Unrecht, da gebe ich dir wiederum recht, dass die 175 Jahre Haft werden wirklich überall erwähnt. Aber Berichterstattung ist zum Teil ganz schön zusammengeschrumpft. Und natürlich, mir tut es auch leid, dass Herr Brunstermann meine Zeitung nicht liest, weil dann würde er über Julian Assange eine ganze Menge, genauso wie du, schreibe ich nämlich auch eine ganze Menge über ihn, Dennis. Aber das heißt doch nicht, dass wir insgesamt das richtig machen mit dieser Berichterstattung. Und du darfst auch nicht vergessen, dass es viele Gründe gibt, die wir aufzählen könnten, warum die Berichterstattung über Assange und WikiLeaks tatsächlich problematisch war. Zum Beispiel, du hast vorhin erwähnt, wie viele Zeitungen, internationale Zeitungen, zusammen mit WikiLeaks die Kriegsverbrechen enthüllt haben. Und hast auch darauf hingewiesen, völlig zu Recht, dass dadurch eben eine enorme Öffentlichkeit entstanden ist. Aber du musst auch dazu sagen, dass es eine ganze Zeit später zu Auseinandersetzungen gab, auch zu unterschiedlichen Einschätzungen zwischen WikiLeaks und genau diesen führenden Medien in fast allen Ländern, weil WikiLeaks diese Vorstellung der totalen Transparenz hat, die Assange bis auf die Spitze getrieben hat und die JournalistInnen in diesen Medien gesagt haben, halt, wir müssen einfach mehr selektieren, wir müssen gucken, was steckt eigentlich dahinter, wir müssen das soweit es geht, nochmal nachrecherchieren, bevor wir es an die Öffentlichkeit bringen. Dadurch gab es Missverständnisse und dann waren die Medienleute natürlich auch vergrätzt. Und das hat bei all diesen internationalen Medien dazu geführt, dass die Solidarität mit Assange abgenommen hat. Und hinzu kam, es gab natürlich politischen Druck. Es gab ganz sicher politischen Druck auf die New York Times. Beim Guardian bin ich mir nicht sicher, ob es die gab. Und in Deutschland gibt es zwar davon, gehe ich mal aus, überhaupt kein Medium, das sich einem politischen Druck der Bundesregierung beugt. Aber was es hier gibt, das sind PolitikerInnen, die sich explizit für die Freilassung von Assange stark gemacht haben, zum Beispiel als sie noch in der Opposition waren, wie Annalena Baerbock und Robert Habeck und so weiter. Und jetzt sind sie in der Regierung und man hört nichts. Also man hört aus dem Außenministerium, dass man setze sich nach wie vor für die Freilassung ein und halte es nach wie vor für ein rechtsstaatliches Problem, was mit ihm passiert. Aber es passiert nichts und eigentlich müsste die Regierung laut werden. Und auch das stand alles in den Medien, Herr Brunzermann, das muss ich Ihnen leider sagen. Ich könnte Ihnen die Medien auch aufzählen. Aber ich glaube trotzdem, Dennis, dass wir nicht laut genug sind an dem Punkt.
Den einen Punkt hast du angesprochen, die Frage, der immer bis heute, glaube ich, auch nicht, jedenfalls zumindest ein bisschen, teilweise noch immer umstritten ist, ist das, was WikiLeaks macht, eigentlich Journalismus oder nicht? Ich glaube, zusätzlich zu dem, was du eben gesagt hast, gab es ja noch die Frage, wenn wir als Journalisten Sachen veröffentlichen, stehen wir auch in einer Verantwortung mit dadurch, also im Hinblick darauf, welche Folgen das, was wir veröffentlichen, haben. Gibt es da eine Verhältnismäßigkeit? Und das ist auch etwas, was hat das für Folgen für wen? Für welche Leute? Für Regierungen, für die Mächtigen oder für, im Fall von Assange, für Leute, irakische Staatsbürger, die für die US-Truppen im Irak gearbeitet haben und dadurch in Gefahr gebracht wurden zum Beispiel. Und solche Fragen, das ist etwas, was Assange, wie du sagst, im Sinne einer totalen Informationsfreiheit, was Assange nicht berücksichtigt hat. Ich glaube, wir hätten das, bei uns wäre sowas nicht, zumindest nicht mit also solchen Namen, das gilt ist auch so ein Prinzip, Privatpersonen haben einen anderen Anspruch auf Privatsphäre und auch auf Schutz von Persönlichkeit als Person des öffentlichen Lebens. Das sind alles so Fragen, die Assange nicht interessiert hat, weil seine Herangehensweise eine andere ist. Deswegen glaube ich auch, ist Assange, es ist Journalismus in einem Sinne von Aufdecken, aber es ist nicht in jeder Hinsicht Journalismus gemessen an den Kriterien, auch an den ethischen Kriterien, wie wir Journalistinnen und Journalisten arbeiten sollten. Ich glaube, das war ein Punkt.
Muss trotzdem von der Pressefreiheit gedeckt werden.
Ja, selbstverständlich. Also das, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Aber jetzt, wir versuchen jetzt mal, wenn ich versuche so zu erklären, warum das bei Assange, ich glaube ja, dass es heute besser ist, auch die Solidarität mit Assange, auch in den Medien heute besser ist als vor 3 Jahren oder vor 5 Jahren. Und das versuche ich nachzuzeichnen, jetzt hoffentlich auf einer realistischeren oder realeren Grundlage. Ich glaube, ein zweiter Punkt, was man nicht vernachlässigen kann, was auch übrigens auch für mich ganz persönlich so ein Moment war, wo ich dachte, das weiß ich nicht, was da jetzt dran ist, aber ich finde das jetzt nicht so, das kann man nicht so leicht vom Tisch wischen. Das sind natürlich die Vorwürfe aus Schweden, die Verfahren wegen Vergewaltigung. Und das ist ja, ich glaube, das war noch vor der MeToo-Debatte, wenn ich das richtig zeitlich einordne, aber das sind ja auch Vorwürfe, die wir auch in anderen Zusammenhängen auch mit Recht sagen, das ist jetzt nichts, was man einfach so, das muss aufgeklärt werden, wenn solche Vorwürfe im Raum stehen, das sind keine Kavaliersdelikte. Und ich glaube, wo wir vielleicht auch ein bisschen naiv waren, das würde ich auch selber auch sagen, der schwedischen Justiz in dem Fall davon auszugehen, dass wenn die schwedische Justiz ein solches Ermittlungsverfahren einleitet, dass da schon was dass da schon ernsthafte Indizien vorliegen.
Genau, und ich glaube, dass da nicht irgendwelche Geheimdienste dahinter stecken und irgendein politischer Druck.
Dass die schwedische Justiz sich derart zum Komplizen machen lässt. Ich glaube, das hat bei uns, also das hat in den Medien, auch bei mir persönlich, das hat sehr viel mehr von Assange
vom Glanz genommen.
Als vom Glanz genommen, absolut. Natürlich.
Und das war bei mir ganz genauso, Herr Yücel. Und Herr Brunstermann, ist Ihnen dieser Moment noch in Erinnerung, wo das eben plötzlich nach oben kam? Und danach ist er ja im Grunde in diese ecuadorianische Botschaft geflohen, hat dann seine Kautionsauflagen missbraucht und also verletzt und ist dann geflohen, hat sich da in diese Botschaft festgesetzt. Ist das, war das so ein Moment, wo Sie gemerkt haben, der Journalismus wendet sich ab? Oder können Sie sich daran gar nicht mehr so erinnern?
Diese Sexualvorwürfe wurden also nach meinem Ermessen, ich spreche übrigens generell nur über meine Meinung, das, wie ich es erlebe.
Ja, klar.
Ich kann viele Sachen nicht beweisen. Ist einfach nur meine Meinung, die ich äußere. Also diese Sexualvorwürfe wurden, haben das bei weitem das Collateral Murder oder sonstige Veröffentlichung von WikiLeaks übertrumpft, um das Vielfache. Das heißt, da sehe ich ganz klar, da hat die Presse nicht, wobei ich mir jetzt nicht ganz klar, wie der Wissensstand das war irgendwann Mitte 2012, meine ich. Mir ist nicht klar, wie der öffentliche Wissensstand seinerzeit war. Ob das mit den Geheimdiensten, das war definitiv nicht bekannt seinerzeit. Aber schon die Vorwürfe, dass die Damen keine Anzeige wegen Vergewaltigung, sondern die wollten Julian zu einem AIDS-Test zwingen wahrscheinlich.
Ja, genau. Und die eine wollte gar keine Anzeige erstatten, sondern die wollte eigentlich nur diesen AIDS-Test bewirken. Und die schwedischen Behörden mussten aber reagieren, weil das zu den Delikten gehört, die tatsächlich auch ohne das Opfer quasi zur Anklage gebracht werden müssen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also das war ich kann das sagen, für mich war das auch so ein Moment, wo ich gedacht, was ist das denn eigentlich für ein Typ? Also das muss ich wirklich gestehen, was ist das denn eigentlich für ein Typ? Aber selbst wenn man das, also abstrahieren können muss man trotzdem, denn Sie sagen natürlich mit Recht, Herr Brunstermann, wenn das überdeckt, was er aufgedeckt hat oder was WikiLeaks aufgedeckt hat, nämlich diese entsetzlichen Verbrechen, die da begangen worden sind seitens des US-Militärs, das steht in keinem Verhältnis zueinander. Das kann nicht rechtfertigen, dass die Berichterstattung dann eine Schlagseite kriegt oder vielleicht sogar nachlässt. Für mich.
Es geht ja gar nicht mehr darum, ob Julian Assange ein guter Mensch ist oder nicht. Also wenn man sich anhört, was Menschen über ihn sagen, die ihn persönlich kennen, dann bestreitet niemand, dass er eine narzisstische Persönlichkeit hat, dass er unglaublich eitel ist und so weiter und so weiter. Aber inzwischen ist es auch ein absolut gequälter, geschlagener und gefolterter Mensch. Und wenn für jemanden keine Menschenrechte mehr gelten, nur weil er Schweinereien aufgedeckt hat, Verbrechen aufgedeckt hat, dann fragen wir uns doch, wie ist das denn dann mit unserem Berufsstand? Wie ist das denn zum Beispiel jetzt im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine? Wenn da etwas veröffentlicht wird, was zum Beispiel der US-Regierung nicht passt, kann es dann sein, dass, Dennis oder ich von der US-Regierung belangt werden und wir ausgeliefert werden sollen an die USA, weil wir etwas veröffentlicht haben, was der Kriegsstrategie der USA im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit Putin und dem Angriffskrieg in der Ukraine nicht passt.
Ja, haben Sie gerade gesagt, das könnte sein. Das heißt, Sie halten es für möglich, dass Journalisten, die die amerikanisch unbequeme Tatsachen bringen, dass die ausgeliefert werden?
Nein, natürlich ist das im Moment überhaupt nicht der Fall. Aber wenn Assange wirklich ausgeliefert ist, das haben Sie ja vorhin selbst gesagt, dann wird damit ein Präzedenzfall geschaffen. Und dann ist das ein Signal dafür, dass JournalistInnen, die investigativ arbeiten und die Geheimhaltungsinteressen von Staaten weniger berücksichtigen als das Interesse der Öffentlichkeit auf Information, dass genau solche Kollegen und Kolleginnen in Gefahr geraten. Und im Extremfall, wenn er denn ausgeliefert würde, könnten sich die USA natürlich auf diesen Fall berufen.
Und ich glaube auch, dass selbst wenn Assange in die USA ausgeliefert würde, glaube ich, dass, also ich glaube nicht, dass er 175 Jahre absitzen müsste. Das, die Sache ist nur die, dass es gibt im Türkischen eine schöne Redewendung, zu späte Gerechtigkeit ist keine. Also Assange hat jetzt schon, auch für die Fehler, die er meines Erachtens gemacht hat, er hat jetzt schon mit 11 Jahren Unfreiheit dafür bezahlt, im Gegensatz zu, was anfangs zu Recht gesagt wurde, im Gegensatz zu den Leuten, die sich mutmaßliche Kriegsverbrechen in Afghanistan und Irak zu Schulden kommen lassen haben und die sich nirgends rechtfertigen mussten, hat Assange auch für Fehler, die er meines Erachtens gemacht hat, ob die strafrechtlichen Sinn überhaupt relevant waren oder nur in einem presseethischen Sinn, aber auf jeden Fall hat er dafür schon mit 11 Jahren Unfreiheit bezahlt, die ihm keiner wiedergeben kann. Mhm. Und deswegen ist am Ende ein Verfahren in den USA, wo vielleicht der amerikanische Staat einmal sozusagen diesen Triumph erlebt hat, um ihn dann hinterher zu begnadigen oder vom Verfassungsgericht freigesprochen zu werden, wenn das nochmal 10 Jahre dauert, dann sind das ist eine Zeit eines Lebens, die einem keiner zurückgeben kann.
Ja, Sie wissen das ja.
Ich wollte noch eine Sache, was du eben gesagt hast.
Ich glaube sogar, dass es sehr viel schlimmer ist. Selbst Amnesty International geht davon aus, dass er weder einen fairen Prozess in den USA bekommt, noch dass er das überleben würde. Und das sagen eigentlich auch alle. Also auch die ganzen medizinischen GutachterInnen, die Assange immer wieder getroffen haben, die sagen, er wird es nicht überleben, diese Auslieferung. Und wenn er in Isolationshaft kommt in den USA, dann kann niemand kontrollieren, was dort mit ihm in Haft passiert. Und Nils Melzer, den du ja vorhin erwähnt hast, den UN-Sonderberichterstatter für Folter, der sagt, schon jetzt ist Assange seit Jahren weißer Folter, also psychischer Folter, ausgesetzt. Und von dem Moment an, wo er in die USA ausgeliefert würde, würde das seinen Tod bedeuten.
Es geht hier natürlich nicht um körperliche Folter, irgendwie Waterboarding oder so. Es ist ja auch nicht eine Verhörsituation. Da muss man aber auch ganz klar sagen, Folter ist ein viel weiterer Begriff. Da geht es nicht nur um Verhöre. Die meisten Folterfälle haben eigentlich damit zu tun, dass Menschen eingeschüchtert und gebrochen werden sollen. Und hier geht es auch zum Teil eben nicht nur darum, dass der Misshandelte eingeschüchtert werden soll, sondern auch die Umgebung. Und dafür ist Folter eben unglaublich effizient und wirkungsvoll. Und in dem Fall geht es hier natürlich eben um psychische Druckausübung, also das sind verschiedene Elemente, die totale Isolation des Mannes, dann die Einschüchterung mit diesem Bedrohungsszenario der Auslieferung in die USA und einem unfairen Verfahren dort und lebenslanger Haft, verbunden dann mit Erniedrigungen und so weiter. Das kann man dann beliebig weiterspielen. Aber das hat tatsächlich neurologisch und kognitiv schon physisch messbare Konsequenzen hinterlassen.
Und das Bezirksgericht in London, das ja seine Auslieferung erstmal nicht zugestimmt hat, sondern gesagt hat, er müsste sofort freigelassen werden, hat ja damit argumentiert, dass sie sagen, er wäre auch dermaßen suizidgefährdet, dass er schon deswegen nicht ausgeliefert werden sollte. Also er würde diese Auslieferung nicht überleben. Das wollte ich nur noch dazu sagen.
Die US-Behörden haben ja danach, gibt ja eine schriftliche Zusicherung von Seiten der USA, wenn ihr ihn ausliefert, versichern wir, dass wir ihn nicht foltern werden, was ja schon also echt ein starkes Stück ist. Ja, aber trotzdem glaube ich, dass die USA immer noch ein anderer Staat ist als der Staat, Bascha, du hast ihn gerade eben auch schon erwähnt, für den sich Assange, das muss man leider auch sagen, in den letzten Jahren halt auch, für den er sich nützlich gemacht hat. Also eine Auslieferung nach Russland, glaube ich, wäre nicht weniger.
Aber das müssen wir kurz erklären, glaube ich,
Herr Yücel. Ja, nein, es gibt natürlich, also und weil Sie von Trump gesprochen haben, die E-Mails, natürlich. Also ja, dass Assange sich, also aufgrund, ich glaube, er wurde in eine Situation gebracht. Also es ist nicht sozusagen von sich aus, sondern alles, was nach der Veröffentlichung der Kriegsverbrechen passierte, hat Assange in eine Rolle gebracht. Und das ist menschlich, so funktioniert aber auch Politik. Wenn man irgendwo in die Enge getrieben wird, dann sucht man sich nach Verbündeten oder diese suchen einen und finden einen. Und Assange hat und die WikiLeaks hat in den letzten Jahren mit Veröffentlichungen, es gibt keine einzige Veröffentlichung von WikiLeaks, was irgendwie Russland oder Putin unangenehm sein könnte, aber gerade zum Beispiel die E-Mails von Hillary Clinton, was Trump ja irgendwie noch selbst im zweiten Wahlkampf dann benutzt hat, das war etwas, wo der Verdacht im Raum liegt, dass es halt, dass man sich davon, dass sich da WikiLeaks zum Handlanger von des russischen Geheimdienstes gemacht hat. Und
WikiLeaks Trump unterstützt.
Ja, und Trump hat sich bedankt dafür. Thank you, WikiLeaks.
Richtig, genau. Richtig. Also auch das sind, glaube ich, Sachen, also ich verstehe das von Assange persönlich in so einer Situation, wenn man verfolgt ist, in irgendeiner Botschaft unterkommen muss. Aber ich glaube, dass für WikiLeaks, dass für diese Plattform WikiLeaks, dass nicht das Herz aller Journalisten in der Welt so brennt, das liegt nicht nur an den Vorwürfen, an denen, die man ernst nehmen musste, wo wir vielleicht so naiv waren, der schwedischen Justiz dazu anzunehmen, dass sie das schon nach bestem Wissen und Gewissen machen würde. Vielleicht waren wir an der Stelle zu naiv, nicht bei der Beurteilung von Vergewaltigungsvorwürfen an sich, aber auch im Zusammenhang mit Russland. Das würde kein seriöses Medium würde sich auf so eine Weise sehenden Auges instrumentalisieren lassen, wie das WikiLeaks macht. Das ist okay, aber ich glaube, das sind schon Punkte, die auch schon dazu beitragen, ja, dass die Unterstützung für Assange in den letzten Jahren halt nicht so gewachsen ist. Und nach meiner Beobachtung hat sich das eigentlich erst in den letzten ein, zwei Jahren nochmal geändert, weil es die Meinung gibt, auch bei allem, was man denen vorhalten kann, es sind jetzt halt auch schon 10 Jahre. Es ist irgendwann auch mal gut. Die Anteilnahme mit Assange und auch die Solidarität mit ihm ist nach meinem Eindruck heute größer als vor einigen Jahren. Mhm. Und auf die ganz am Anfang gestellte Frage, wie funktionieren eigentlich Medien? Wer übt auf was da aus? Ich glaube, das ist meine Erfahrung, beispielsweise, ich weiß nicht, ob du die teilst, ich glaube, den größten Einfluss auf Medien haben, anders als man sich das so gemein vielleicht vorstellt, irgendwelche Konzerne oder die Regierung oder so, den größten Einfluss auf Medien haben Medien. Etwas, wenn eine Berichterstattung oder eine Kommentierung in eine Richtung geht, je mehr sie in eine Richtung geht, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie weiterhin in diese Richtung gehen wird und umgekehrt. Und ich glaube, die Tendenz in den letzten ein, zwei Jahren durch den Bericht von Nils Melzer, durch die Ausräumung der Vergewaltigungsvorwürfe und letztlich auch, die Russland-Sache, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her und das zieht sich halt so lange. Und aus all diesen Gründen habe ich den Eindruck, dass die Parteinahme für Assange oder die Solidarität mit Assange in unserem Berufsstand in der Kommentierung der Medien heute viel größer ist als noch vor einigen Jahren. Und das, obwohl außerhalb der Medien viele, die sich mit Assange solidarisieren, Leute sind, Zeitgenossen sind, mit denen ich zumindest eher nicht so viel zu tun haben möchte, weil das sind dann die Leute, die man auch auf den Corona-Demos sieht, die mit Putin.
Herr Brunstermann, hören Sie uns? Gehen Sie viele auf Corona-Demos? Ja. Also wie geht es gerade Ihnen und den anderen von Hamburg für Assange unterstellt, dass Sie Querdenker
nein,
sind?
Nein, ich habe nicht gesagt, Herr Brunstermann, habe ich das nicht unterstellt. Ganz allgemein, es gibt eine Schnittmenge von Leuten, die dann zum Beispiel dann bei der Linkspartei und deren geistigen Umfeld zu Hause sind, die sehr gerne über Assange sprechen, aber nicht über Nawalny reden. Es gibt bei der im AfD-Spektrum gibt es entsprechende, es ist auch findet man auch sehr viel Sympathie für Assange.
Die AfD ist die einzige Fraktion, die sich nicht beteiligt hat an dieser Abgeordneteninitiative, wo 84 Bundestagsabgeordnete sich für die Freilassung von Assange einsetzen. Die einzige Fraktion, die nicht dabei ist, ist die AfD.
Weil man sie nicht gefragt hat, Bascha.
Wenn ich mal kurz aus dem Gespräch, was wir miteinander hatten, aus dem Telefonat letzte Woche etwas erzählen darf, da haben Sie gesagt, ich wünsche mir mehr Aktionen, ich wünsche mir mehr Journalismus zu Assange. Und dann habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, Herr Brunstermann, Sie wollen, dass wir den Journalismus verlassen, Sie wollen Aktivismus von uns. Und das kann ich jetzt mal mit meinem Grundverständnis nicht vereinbaren. Und dann habe ich aufgelegt und habe noch mal eine Runde überlegt und mit dem Kollegen gesprochen. Und irgendwie haben Sie ja recht, denn es geht hier ja um Rechtsstaatlichkeit. Und darauf sind wir als Journalisten auch verpflichtet. Das heißt nicht, dass wir uns mit allem gemein machen müssen, aber in diesem Fall, glaube ich, sind wir sogar dazu verpflichtet, es zu tun. Oder ist das jetzt ein bisschen pathetisch, was ich da sage?
Das hört sich danach an. Also die Erwartung, das ist für mich Journalismus pur, das ist wirklich Herzblut, das ist Verantwortung. Ich habe den Verdacht, dass die Realität anders aussieht.
Aber wo ist denn da die Grenze?
Das ist Verantwortung jedes einzelnen Journalismus. Da muss jeder Journalist bei sich selber gucken, wie weit bin ich bereit zu gehen, wie stark regt mich dieses Thema auf, wie wichtig ist mir die Pressefreiheit,
ja,
und wie weit arrangiere ich mich da durch meine Berichte.
Und ist es dann eigentlich egal, das hat Maria Ressa bei uns im Programm gesagt, die Friedensnobelpreisträgerin des letzten Jahres, die hat gesagt, eigentlich ist das gar kein Journalist.
He isn't a journalist because it's kind of the same way that is an influencer a journalist. What he is a whistleblower.
Der ist ja Whistleblower und der nimmt aber Rechte für sich als Journalist in Anspruch. Ich übersetze das mal so mit meinen Worten. Das muss uns dann doch eigentlich gar nicht mehr interessieren, oder Herr Yücel? Muss uns interessieren, was er eigentlich wirklich ist?
Ja, natürlich. Aber ich glaube, diese Einschätzung, die ist einfach falsch, weil die Art von Veröffentlichung, die Assange betreibt, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, oder was WikiLeaks macht, entspricht nicht in jeder Hinsicht den presseethischen Kriterien. Aber Whistleblower ist er garantiert nicht, weil Whistleblower immer per Definition Leute sind, die aus einem Apparat, aus einer Behörde, aus der Armee oder Snowden war ein Whistleblower, aber Assange nicht. Assange ist der Übermittler von. Also insofern ist diese Einschätzung wirklich kategorial falsch. Er ist nur die Art von Veröffentlichung, so wie er arbeitet, wie WikiLeaks arbeitet, unterscheidet sich in mancher Hinsicht von dem, wie wir in traditionellen Medien arbeiten, auch in ethischer Hinsicht, aber trotzdem gehört er sozusagen eher auf unsere Seite als auf die Seite von Whistleblowern, von Leuten, die aus welchen Gründen auch immer, aus moralischen Bedenken oder aus Interessen oder aus jemanden auszuwischen, was auch immer, aus einem Apparat heraus dann Geheimnisse verraten. Also diese Einschätzung ist einfach falsch. Und ich glaube, diese Frage mit Aktivismus und Journalismus, ich kenne die gut. Ich finde das schwierig, gerade wenn es um unsere eigenen Interessen geht als Journalisten, glaube ich, können wir nicht sagen, na ja, wir sind halt für Pressefreiheit, gegen Pressefreiheit, muss man halt abwägen und wir dürfen uns dann, nein. Ich finde auch, dass es in unserem eigenen Interesse ist, dass wir dieses Thema nicht so behandeln können wie andere, wie irgendein beliebiges Thema, wie was weiß ich, Pflegeversicherung oder so. Nur, was glaube ich dann auch zum journalistischen Ethos auch dazugehört, wenn wir über einen solchen Fall reden, ist es nicht unsere Aufgabe, sagen, nur das zu sagen und zu schreiben, was jetzt der Sache dienlich ist. Also Bascha, wenn ich nochmal weil du das vorhin erwähnt hast, diesen Antrag der Bundestagsfraktion, ich hatte das so in Erinnerung, habe jetzt aber sicherheitshalber nochmal nachgeschaut eben gerade, es fehlte noch eine andere Fraktion, nämlich die Unionsfraktion, wo ich vermute, dass man die gefragt haben wird, aus der Unionsfraktion hat keiner unterschrieben, bei der AfD bin ich mir ziemlich sicher, dass sie niemand gefragt hat, weil die AfD fordert Asyl für Assange, das ist wahrscheinlich der einzige Mensch, für den diese Partei des organisierten Ressentiments jemals Asyl gefordert hat. Nur das gehört halt auch zu der Realität. Und wenn ich mich für die Freiheit von Assange einsetze, dann tue ich das, obwohl und ungeachtet dessen, dass ich dann mit vielen Leuten, damit meine ich nicht Sie und Ihre Leute in Hamburg, sondern ganz allgemein, mit vielen Leuten auf einer Seite stehe, sei es jetzt aus dem AfD-Spektrum, sei es jetzt aus so einem Putin-verliebten, vermeintlich linken Spektrum und überhaupt mit vielen Leuten, die gerne auch so ein Wort wie von der Lügenpresse so im Munde führen. Das mache ich nicht gerne, das macht mir auch nicht großen Spaß, mit so Leuten auf einer Seite zu stehen, aber das entscheidende Kriterium, ob etwas richtig ist oder falsch, ist nicht die Frage, wer sieht das dann noch so, mit wem macht man sich gemein, sondern die Frage, das muss aus der Sache, das ist diese,
was
das
muss
Kriterium
gesagt
ist aus
werden,
der, was ja. gesagt, was stimmt und bei Assange stimmt es einfach, er hat mit der Aufdeckung von Kriegsverbrechen, hat er der Öffentlichkeit ein Dienst an der Öffentlichkeit geleistet, das ist vielleicht nicht in jeder Hinsicht im Sinne des, also in den Details nicht so im klassisch journalistischen Sinne, aber das ist Aufklärung, das ist im besten Sinne Journalismus, Fehler, die er gemacht hat, für die hat er bezahlt mit 11 Jahren Unfreiheit und ich glaube, Bascha hat gesagt, du hast gerade gesagt, es geht nicht nur um das Humanitäre, das glaube ich auch. Ich glaube, es geht auch hier sowohl mit dem, was Assange und WikiLeaks aufgedeckt haben an Kriegsverbrechen in Irak und in Afghanistan, wie bei ihm selber, ist das etwas, auch der Westen zahlt einen Preis, das habe ich neulich mal geschrieben. Es ist nicht nur so, dass Assange einen Preis bezahlt, sondern auch der Westen zahlt einen Preis an Verlust, an Glaubwürdigkeit, weil ich glaube, Genau diese Sachen im Irak, in Afghanistan, Assange und einige weitere haben dazu geführt, dass das westliche Modell von Demokratie, Pressefreiheit und so weiter in vielen Teilen der westlichen Welt und auch in der westlichen Welt selber einen schalen Beigeschmack bekommen hat, an Glaubwürdigkeit verloren hat, und deswegen zahlt auch die westliche Welt einen Preis für diese Behandlung von Assange, und auch deswegen muss er dringend sofort freigelassen werden.
Ich glaube, Herr Yücel ist der einzige Mensch auf der Welt, der 20 Sätze sagen kann, ohne einmal Luft zu holen. Ich muss jetzt leider dazwischen gehen, weil in anderthalb Minuten haben wir keine Leitung mehr und dann sind wir alle nicht mehr da. Ich würde nur gerne wissen von Ihnen ganz kurz, Herr Brunstermann, wenn Sie können. Ich glaube, es war flammend. Ich glaube, Sie haben hier jetzt momentan mindestens zwei Journalisten erlebt, die denen Julian Assange sehr wichtig ist, auch in ihrer Arbeit. Was hat Ihnen irgendwas, einen Gedanken in den Kopf gebracht, was wir heute diskutiert haben? Nehmen Sie irgendwas mit aus diesem Gespräch?
Also ganz aktuell die Aussage von Herrn Yücel, egal welche Meinung jemand anders hat, wenn wir in diesem einen Thema zusammenstehen, das ist für mich so ein Highlight dieses Gesprächs.
Wie das Voltaire. Heißt,
ja, genau. Ich mag verdammt, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür geben, dass du es sagen darfst. Und das habe ich gerade mal wieder aktuell auf die aktuelle Situation bezogen gesehen. Und ja, danke für die Aussage, Herr Yücel.
Dankeschön. Das war nach Redaktionsschluss der Medienpodcast des Deutschlandfunks. Wir haben gefragt, wie unsere Hörerinnen und Hörer die Berichterstattung über Julian Assange finden. Viele haben geantwortet, Siegfried Brunstermann gehörte dazu und er war so mutig, mit zu uns in diese Runde zu kommen. Mit ihm haben wir heute diskutiert. Rede und Antwort gestanden haben die Kollegin und Journalismusprofessorin Bascha Mika und der Weltjournalist Dennis Yücel. Ich danke ganz herzlich allen. Es ist gar nicht schwierig, mit uns ins Gespräch zu kommen. Kontaktieren Sie den Deutschlandfunk per Instagram oder unsere Redaktion per Twitter. Unser Twitter-Nutzername ist DLF Medien. Per E-Mail geht natürlich auch an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Danke und auf bald. Ich fand, das war eine super spannende Runde. Ich finde, Sie haben sich echt klasse geschlagen, Herr Brunstermann. Zwischendurch dachte ich, oh Gott, jetzt legt er auf.
Nö, es war hochinteressant. Ich habe mich auch an einigen Stellen herausgefordert gefühlt, auch überfordert. Speziell was das Faktenwissen anging, dieses mal eben 10 Sekunden Google-Recherche hat das Gegenteil ergeben. Da war ich so ein bisschen, habe ich mich ertappt gefühlt und habe gemerkt, so nö, ich habe auch meine Mankos. Aber das ist auch richtig. Also ich stehe zu meinen Fehlern.
Sehr gut.
Und ich bin immer froh, wenn ich auf meine Fehler hingewiesen werde, weil dann kann ich es ja ändern.